die Brücke zur Reflexion schaffen. Ich glaube, dass die Reflexion die treibende Kraft für Fortschritt ist. Man nimmt die eigene Meinung einfach am meisten ernst und deswegen hilft es, erstmal auf sich selber zu schauen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche: Konflikte zwischen Gründern lösen mit der psychologischen Startup-Beraterin Ariella van Hoven. Und hier ist euer Host und fürgründer-Redakteurin Elena Todeva.
Stellt euch vor, ihr habt ein vielversprechendes Startup gegründet und seid bereit, loszulegen. Doch was, wenn ich euch sage, dass das größte Risiko für den Erfolg eures Unternehmens nicht externe Faktoren sind, sondern interne Konflikte im Gründerteam? Laut einer Studie von Wassermann im Jahr 2012 sind Streitigkeiten im Gründerteam mit alarmierenden 65% das Hauptrisiko für den Bestand eines Startups. Wie du Konflikte zwischen dir und deinem Co-Gründer oder deinen Co-Gründern bewältigst, verrät uns heute Ariella van Hoven. Sie ist psychologische Beraterin für Startup-Founder. Sie arbeitet mit Gründern in den unterschiedlichsten Unternehmensphasen und hilft ihnen dabei, ihre Resilienz und Reflexionsfähigkeit zu stärken und somit den Erfolg ihres Unternehmens. Ariella, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Elena, vielen lieben Dank.
Ariella, warum treten Konflikte zwischen Co-Gründern oft auf?
Also wenn wir uns erstmal die Ausgangssituation der einzelnen Founder anschauen, haben wir Personen, die extrem viel Verantwortung tragen, wahnsinnig viel Druck erleben, sich selber gegenüber und auch von anderen eine hohe Erwartungshaltung haben. Und all das führt natürlich zu Stress, Schlafstörungen, gedrückter Stimmung, Angst, auch Stimmungsschwankungen im Generellen. Und abgesehen davon, dass natürlich ein Problem ist, dass es diesen Menschen nicht sonderlich gut geht, haben wir das Thema, dass weniger als 38% der Startup-Founder in solchen Situationen mit ihren Co-Foundern das besprechen. Also Sorgen und Ängste werden laut dieser Statistik selten zwischen Co-Foundern besprochen. Mhm. Und das führt natürlich dazu, dass man den Ursprung von Verhalten und auch Sichtweisen schwer nachvollziehen kann. Und ich würde noch vor der Kommunikation ansetzen und sagen, dass es nicht nur an der Kommunikation liegt, sondern es schon bei der Reflexion anfängt. Mhm. Ich glaube, dass die Reflexion die treibende Kraft für Fortschritt ist. Und erst, wenn wir uns selber verstehen, wenn man nachvollziehen kann, was einem wichtig ist, was auch irgendwie die Stressfaktoren sind, kann ich das an meinen Co-Founder kommunizieren und auch von meinem Gegenüber dann erwarten, dass sowas nachvollzogen wird. Ja, ja. Startups sind ein so dynamisches Umfeld und auch die Aufgabenbereiche, die wechseln ständig. Und da muss man ordentlich kommunizieren können, um solche Konflikte überstehen zu können.
Okay, das bedeutet, die psychische Belastung ist ein Hauptgrund, dann ist es oft die fehlende Kommunikation oder die nicht ausreichende Kommunikation und dann die fehlende Reflexion. Was würdest du sagen, sind die Auswirkungen, die diese Streitigkeiten auf das Unternehmen haben?
Hier sage ich gern, der Fisch stinkt vom Kopf. Ich glaube, es hat zwei Bereiche, die da extrem Einfluss werden. Also von der Business-Perspektive ist es natürlich eine Herausforderung, wenn nicht ordentlich kommuniziert wird, dann hat es eine Auswirkung auf die strategische Ausrichtung. Die strategische Ausrichtung wird dadurch beeinflusst, wenn nicht klar wird, was die Mission und die Vision ist. Und dadurch baut man natürlich dann Projekte auf, die widersprüchlich sind und ist einfach nicht ganz klar aligned, in wie man weiter fortschreitet. Und dementsprechend ist man einfach ineffizienter als Unternehmen. Und der zweite Aspekt ist die Unternehmenskultur. Mhm. Und hier ist ein ganz klarer Appell an die Founder. Viele unterschätzen, wie viel Mitarbeitende so mitkriegen, sowohl wenn es um generell den Umgang zwischen den Co-Foundern geht, aber auch generell die Arbeitsweise. Und das beeinflusst natürlich, wie die Mitarbeitenden miteinander umgehen, mit dem Unternehmen umgehen. Das beeinflusst die Feedback-Kultur. Und da ist also ganz klar, der Umgang innerhalb des Unternehmens wird dadurch auch beeinflusst. Oh ja. Also wie gesagt, die eine Seite ist die Richtungsangabe innerhalb des Unternehmens und dann auch die Unternehmenskultur.
Mhm. Und gibt es irgendwelche speziellen Branchen, die besonders konfliktbeladen sind, deiner Meinung nach?
Also aus meiner Erfahrung gelten dieselben Spielregeln und Herausforderungen für alle. Sobald man mit Menschen zu tun hat, sobald man Ziele abstecken muss und Erwartungshaltung definieren muss, ist es immer herausfordernd und da muss man auch immer daran arbeiten.
Okay, es wird kein Weg daran vorbei.
Genau.
Was können Co-Gründer gemeinsam tun, um Konflikte zu vermeiden? Welche vorbeugenden Maßnahmen kann ich im Vorfeld treffen?
Also hier nutze ich gerne das Co-Founding Trifecta, wie ich es genannt habe.
Das Co-Founding Trifecta, okay.
Genau. Und das basiert auf einer chinesischen Weisheit eigentlich. Mhm. Und die lautet, decide on three things at the start. Mhm. The aim of the game, the stakes and the quitting time. Mhm. Also wie kann man das irgendwie auf die Startup-Welt übersetzen? Also decide on three things at the start. Entscheidet oder bestimmt drei Sachen, bevor man startet. Das erste ist the aim of the game, also das Ziel des Spiels. Und hier sehe ich Vision und Mission angehangen. Mhm. Wenn man nicht klar setzt, in welche Richtung man rennt, wird man in unterschiedliche Richtungen rennen. Mhm. Und hier greift natürlich dann wieder die Ineffizienz, aber auch einfach wahnsinnig viele Missverständnisse. Und hier würde ich vorschlagen, dass die Co-Founder sich mal in getrennte Ecken setzen, auf ein Blatt Papier schreiben. A, wo sehe ich das Unternehmen in 5 Jahren? Welche Probleme haben wir gelöst? Und wofür sind wir bekannt? Und jetzt sagen vielleicht die einen oder anderen, ach, das haben wir gerade erst in unserem letzten Offsite besprochen. Aber ich kann versichern, dass wenn man es mal wirklich getrennt aufschreibt, es trotzdem noch Unterschiede geben wird. Mhm. Und das wäre mal spannend, einfach zu iterieren, warum ist man da zum gewissen Maße misaligned. Der zweite Punkt ist the stakes, also der Einsatz. Und das trenne ich gerne in 2 Bereiche. Der erste ist, viele glauben, sobald wir alle gleich viel Equity haben, ist es fair aufgesetzt und dann hat sich die Sache erledigt. Aber wenn man mal an die Unternehmensgründung denkt, geht es natürlich um sehr viel mehr als Equity. Zum Beispiel die Energie, die man aufbringt, die erbrachten Opfer, wie zum Beispiel die Jobs, die man aufgegeben hat oder das Ersparte, von dem man gelebt hat. Und hier geht es gar nicht unbedingt darum, dass es bei allen gleichgesetzt ist, sondern einfach mal, dass man darüber spricht, weil ich habe schon öfter erlebt, dass man dann nach 2, 3 Jahren einen Co-Founder hat, die sich gegenübersetzen und dann einen Kopf werfen, ja, aber weißt du noch, in den ersten 6 Monaten, da habe ich vom Ersparten gelebt und du nicht oder ich habe den Wahnsinnsjob bei Google abgelehnt. Und da muss man einfach mal miteinander gesprochen haben, damit man weiß, okay, was ist hier der Hintergrund der anderen Person? Und der andere Aspekt beim Stakes, also beim Einsatz, ist die Motivation. Ich arbeite mit recht vielen Impact-Foundern zusammen und ihre Motivation, also im Vordergrund steht natürlich, den Beitrag zu leisten, die Welt zu einem gewissen Maß zu verbessern. Das glaube ich auch. Aber ich glaube auch, dass Motivation vielfältig ist. Und man kann die Welt retten wollen. Und trotzdem hat man noch andere treibende Faktoren. Mhm. Wie zum Beispiel für die eine Person ist es wichtiger, das Gesicht in der Gründerszene zu sehen, mal ganz plakativ gesagt. Und bei der anderen Person ist es der rote Ferrari, der vor der Tür stehen muss. Mhm. Und auch hier, es ist alles valide und alles in Ordnung. Aber man muss darüber gesprochen haben, damit man nicht in 3 Jahren sich gegenübersetzt und sagt, Mann, sind wir erfolgreich? Und die andere Person sagt, nee, überhaupt nicht, weil eben nur das Ziel der einen Person erreicht wurde.
Ja, ja.
Und zum dritten Punkt, the quitting time, also der Schlussstrich, da geht's darum, man spricht extrem ungern vom Ende, bevor es überhaupt angefangen hat. Aber das muss man sich so vorstellen wie Rettungsboote, die man einfach mit an Bord hat. Und hier geht's einerseits um die unterschiedlichen Exit-Szenarien, geht's darum, an das größte Angebot zu verkaufen oder wollen wir sogar vielleicht ein Unternehmen aufbauen, was an die nächste Generation übergeben wird. Und das dritte ist, wie sieht's denn aus, wenn jemand einfach frühzeitig aussteigen will? Mhm. Wegen irgendeinem Grund, den wir vielleicht jetzt noch nicht kennen. Wie gehen wir damit um? Was sind die Lever-Szenarios? Und sobald man das definiert hat, geht's, wie gesagt, nicht darum, dass alle mit allem genau gleichgestellt sind, sondern einfach mal selbstreflektiert sind und verstehen, wie es dem anderen denn geht.
Wenn ich kurz nachhaken darf, also wenn ich richtig verstanden habe, es muss nicht immer alles in Alignment sein, aber man muss einfach darüber gesprochen haben, damit man einen Zwischenweg findet, beziehungsweise eine Lösung, einen Kompromiss.
Genau, und da dann eben schaut, ist man eigentlich kompatibel in der Erwartungshaltung und in den Ansichten zu diesen Themen. Mhm.
Okay, also es läuft alles auf Kompatibilität hinaus.
Genau, absolut.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe.
Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gut, jetzt haben wir versucht, Konflikte zu vermeiden. Was ist, wenn es leider jetzt schon dazu gekommen ist und es herrschen bereits Streitigkeiten zwischen Co-Gründern? Wie löse ich sie nachhaltig? Welche Schritte sollte ich dazu unternehmen?
Jetzt habe ich so viel von Kommunikation gesprochen. Jetzt zeige ich einfach mal ein bisschen, was für Modelle man dafür auch nutzen kann.
Ja, super.
Hierzu nutze ich gerne das Greenberger-Modell. Und das muss man sich so vorstellen, das sind 4 Quadranten, die hier wieder auf die Selbstreflexion eingehen. Mhm. Also die 4 Quadranten sind erstens die Gedanken, zweitens die Emotionen, drittens das Verhalten und viertens die physische Reaktion. Mhm. Und hier bitte ich dann meine Klienten, einfach mal ganz ungefiltert zu überlegen, was eine gewisse Situation war. Also es kommt dann zum Beispiel jemand rein und sagt, mein Co-Founder nervt mich. Und somit geht die Person dann davon aus, schau mal, wie reflektiert ich bin. Aber da können wir natürlich nochmal viel tiefer reingucken. Also, was sind ganz ungefiltert die Gedanken? Beispielsweise, Mann, sie hört mir nie zu, sie unterbricht mich immer, warum lässt sie mich denn nicht einfach mal aussprechen? Die Emotionen können hier Wut sein, vielleicht auch ein bisschen Angst, dass man nicht gewertschätzt wird. Das hängt dann vielleicht auch sogar mit einer Trauer zusammen. Mhm. Und das Dritte, wenn man dann also aufs Verhalten guckt, da schaue ich sehr gerne rein, weil das dann auch viel auf die Eigenverantwortung fokussiert. Mhm. Werde ich vielleicht auch laut in so einer Diskussion? Lache ich vielleicht mal so ein bisschen passiv-aggressiv oder verdrehe ich sogar mal die Augen? Und bei der physischen Reaktion wird mein Puls höher, kriege ich auch mal eine Atemnot oder wird mir richtig heiß. So, und was machen wir jetzt mit all der Information? Also bei den Gedanken kann man nachvollziehen, was ist denn hier vielleicht das unterliegende Thema? Mhm. Vielleicht geht es gar nicht unbedingt um inhaltlich, worüber diskutiert wurde, sondern eher, die Person fühlt sich nicht gehört oder vielleicht nicht gewertschätzt. Und das passt natürlich dann auch wieder mit den Emotionen überein, die Angst oder die Trauer, die damit einhergeht. Beim Verhalten erkennt man mal, was trage ich eigentlich zu so einem Streit oder zu so einer Diskussion bei? Weil meistens, ja, super unangenehm, weil man sich dann auch mal eingestehen muss, ach krass, vielleicht piekse ich die andere Person auch ein bisschen und provoziere und bin jetzt nicht unbedingt der streitschlichtende Faktor in dieser Situation gewesen. Und bei der physischen Reaktion, das kann man so betrachten, oft haben Menschen erst die physische Reaktion, also ihnen wird heiß und dann fangen sie an, irgendwie lauter zu werden. Und das Gute ist, je besser wir unsere eigene physische Reaktion erkennen, desto schneller kann man dann auch die Reißleine ziehen und sagen, oh, jetzt merke ich, wie mir irgendwie warm wird und mein Puls hochgeht. Ich weiß, dass jetzt der nächste Schritt ist, dass ich lauter werde und das bringt in dieser Situation nichts. Deswegen entferne ich mich mal kurz, gib mir mal 5 Minuten, ich muss kurz runterkommen und dann können wir dieses Gespräch gerne weiterführen. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein Alarmknopf, den man erkennt und dann drücken kann. Mhm. Und das Ziel des Ganzen ist, man muss das Ganze mal aus der Ich-Perspektive betrachten. Raus aus diesem Vorwurf, Mann, die andere Person nervt oder die andere Person macht das und das immer, sondern wie geht's mir dabei, wie reagiere ich in der Situation und was spüre ich denn so? Und letztendlich basiert es auf dem Fakt, dass man sowieso andere Personen immer nur bedingt verstehen kann. Aber mal selber erkennen, wie handle ich in solchen Situationen, wird einfacher sein zu kontrollieren, als zu sagen, hey, du sollst mal dein Verhalten so und so ändern.
Mhm. Eigenverantwortung.
Eigenverantwortung ist da auf jeden Fall der richtige Begriff, absolut.
Und würdest du sagen, ist das etwas, das reicht, wenn ein Co-Gründer diese Arbeit erledigt oder muss das von beiden Seiten kommen? Oder ist das etwas, was schon von einer Seite, wenn von einer Seite dieser Effort gemacht wird, bereits große Änderungen zu spüren sind?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es bei vielen natürlich hilft, wenn es beide machen. Aber ich glaube, um einfach sich um die eigene psychische Gesundheit zu kümmern, ist es wichtig, einfach mal zu erkennen, was sind für mich die größten Stressfaktoren, was sind die Situationen, in denen ich mich rausnehmen muss, damit ich nicht nur mir selber treu bleibe, sondern auch so agiere, wie ich mir das von meinem Gegenüber wünschen würde.
Und das kommt so ein bisschen auf den Punkt zurück, den wir vorhin hatten. Man trägt sowas ja in die Unternehmenskultur rein. Und wenn ich mich so verhalte, wie ich es mir von meinem Gegenüber wünschen würde, sind wir dem Ganzen schon mal einen Schritt näher, als wenn beide stur bleiben oder alle drei oder alle vier in dem Szenario.
Alles klar. Also du hast jetzt sehr viel über die Selbstreflexion gesprochen, die uns dabei hilft, auch Dinge auf unterschiedlichen Ebenen zu verstehen. Wir haben auch ganz zu Beginn darüber gesprochen, dass Selbstreflexion der erste Schritt ist. Daraufhin folgt die Kommunikation. Könntest du noch ein bisschen mehr darauf eingehen, welche Rolle Kommunikation bei der Konfliktbewältigung spielt?
Also wir waren gerade so in dem Aspekt der Ich-Perspektive. Spannend ist, was diese Ich-Perspektive auslöst, ist, dass man dann plötzlich bei sich selber merkt, okay, ich nehme mir vor, diese Veränderung auszulösen. Und ich erkenne, dass dieses Verhalten vielleicht fehlerhaft war. Und indem ich das ausspreche und kommuniziere, merke ich vielleicht auch, was für Veränderungswünsche ich mir selber ansetze. Und das Spannende ist, man nimmt sowieso keine Meinung so ernst wie die eigene. Und da dann einfach mal zu erkennen, ich muss selber darauf kommen, was anders sein muss. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, in dieser Kommunikation darauf einzugehen, du solltest das und das mal anders machen, sondern wirklich auch sonst im schlimmsten Fall einfach mal der anderen Person vorzeigen, schau mal, ich merke, ich mache das gar nicht so gut und ich sollte das wahrscheinlich ändern. Und das ist eigentlich dasselbe Fazit, wie wir es gerade hatten. Dadurch löst man vielleicht bei der anderen Person auch etwas aus. Aber lieber bei sich selber anfangen.
Super spannend, ja. Ist ein sehr guter Tipp. Und du bist ja in dieser Beratungsfunktion. Was würdest du sagen, inwiefern können externe Berater, Coaches oder auch Mediatoren hilfreich sein?
Also ich glaube, man darf ja nicht unterschätzen, wie emotional geladen das Ganze ist. Man hat ja eine extreme Bindung zu diesem Unternehmen und es soll auch gar nicht kleingeredet werden. Es ist natürlich selbstverständlich, dass man diese Herausforderungen hat. Und wenn man aber in dieser emotionalen Spirale, würde ich es fast nennen, ist, hilft es natürlich, jemanden von außen zu haben, der einem die unterschiedlichen Muster auch mal aufzeigt. Und hier ist es zum Beispiel mal wichtig, wenn man in so einer Diskussion ist, muss man es auch mal schaffen, aus dieser inhaltlichen Ebene rauszukommen und mal ganz von so einer Metaperspektive das Ganze zu betrachten und sagen, okay, worum geht's hier eigentlich letztendlich? Und dabei hilft man für eine externe Person. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn sich ein Co-Founder wieder ein verlängertes Wochenende nimmt und die andere Person wahnsinnig davon genervt ist, geht's wahrscheinlich nicht um diesen extra Tag, den man sich freigenommen hat, sondern vielleicht, dass falsche Prioritäten gesetzt werden oder es auf jeden Fall so wahrgenommen wird. Dann geht's vielleicht auch nicht um die Person, die eingestellt wurde und dass die eigentlich überhaupt nicht gut ist, sondern eher, dass sich der Co-Founder nicht abgeholt gefühlt hat dahingehend. Und das sind so Perspektiven, das ist die Königsdisziplin, wenn man es selber hinkriegt. Und ich glaube, da kann man auch auf jeden Fall durch Reflexion hinkommen. Aber da hilft es auch manchmal einfach, jemanden extern zu haben, um das zu besprechen.
Absolut, ja. Und würdest du sagen, ist das etwas, das man im Vorhinein schon tun sollte, also die Selbstreflexion oder einfach, wenn es dann akut problematisch wird?
Also akut hilft es natürlich. Nichtsdestotrotz, ich benutze ja gerne das Beispiel, also man geht ja auch nicht erst ins Gym, wenn es einem physisch so richtig schlecht geht. Und genau dasselbe kann man für die Psyche machen. Also es tut jedem gut, reflektiert zu sein, unterschiedliche Herausforderungen kennenzulernen. Und genau das auch, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Co-Founding Trifecta, es muss ja nicht unbedingt zu unglaublichen Reibungen führen und zu Riesenproblemen, sondern man merkt einfach, ach spannend, du hast richtig Bock auf einen roten Porsche. Okay, dann lernt man sich da schon mal besser kennen. Und ich glaube, das sind solche Aspekte, das muss gar nicht sein, dass man dann in einem riesen Problem gerade ist, sondern man kann auch Schritt für Schritt einfach mal schauen, gut, einerseits, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber? Und das hatte ich vorhin auch nochmal kurz angesprochen, dieses dynamische Umfeld, in dem man ist. Meine Startups verändern sich ja von Woche zu Woche und wachsen ja auch, können von einem Tag auf den anderen wahnsinnig wachsen oder an Traction gewinnen und dann muss plötzlich die Arbeitsweise komplett umgestellt werden. Das heißt ja auch nicht so, als würde man sagen, gut, sobald wir einmal uns richtig aufgestellt haben, sind wir für die nächsten 5 Jahre set, weil da verändert sich natürlich auch wahnsinnig viel. Und ich glaube, mit dieser Veränderung auch mitgehen zu können und von diesem, wir sitzen zu zweit, zu dritt bei jemandem in der Wohnung und planen mal so das Businessmodell zu, jetzt haben wir 60 Mitarbeitende und müssen irgendwie damit umgehen, eine Managementfigur einzunehmen. Das sind Herausforderungen, da kommen einfach ganz neue Fragen auf. Und deswegen hilft es, glaube ich, immer dran zu bleiben und sich dahingehend immer weiterzuentwickeln.
Mhm. Und ist die Zusammenarbeit mit einem Berater, Coach oder Mediator etwas, das man einmal erledigt und man hat dann alle Tools und kann sie dann auch in der Zukunft anwenden? Oder ist es so, wie du jetzt gerade gesagt hast, nachdem sich das Unternehmen noch sehr verändert und diese Dynamik da ist, dass man eigentlich dann vielleicht neue Konflikte, also wieder von Neuem angehen muss?
Also ich bin kein Riesenfan, Riesenwunden aufzureißen. Ich glaube, da muss man auch aufpassen, dass man nicht irgendwie die Sorge hat, okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann werden wir uns weniger mögen danach. Aber ich glaube, das ist natürlich, manchmal kommen Menschen zu mir mit einer ganz klaren Fragestellung und sagen, wir müssen das und das herausfinden, wie wir hier vorgehen wollen oder darin müssen wir besser werden. Und dann kann man da klare Tools mit an die Hand geben, das dann auch üben. Ich glaube, da muss man so oder so auch mal einen zweiten, dritten Kontaktpunkt haben, um A zu prüfen, ob das auch so angekommen ist, weil jeder braucht natürlich auch unterschiedliche Tools. Alle arbeiten anders, alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Aber nichtsdestotrotz, wie gerade gesagt, ich glaube, wenn man wirklich nachhaltigen Unternehmen und diese Co-Founder-Beziehung stärken will, dann muss man da auch dranbleiben. Und dann kann man das, dann muss man auch gar nicht irgendwie wöchentlich dann machen. Aber wenn man dann auch einmal im Monat oder so ein Check-in macht oder wie es halt gerade passt, ich glaube, da muss man auch flexibel bleiben, dann kann das einen großen Mehrwert bringen.
Mhm. Das geht jetzt eigentlich auch schon Hand in Hand mit meiner nächsten Frage, wie Co-Gründer aus Konflikten lernen können und ihre Zusammenarbeit langfristig verbessern können.
Also ich glaube, generell muss man nochmal dazu sagen, Konflikte haben ist absolut in Ordnung. Da muss man nicht irgendwie sofort Alarm schlagen. Wir dürfen uns nie uneinig sein oder streiten. Aber wenn man sowas reflektiert, muss man einerseits hinterfragen, okay, wie hätten wir den Auslöser verhindern können? Vielleicht hätte es gar nicht zu einem Konflikt kommen müssen, sondern vielleicht einfach nur zu einer Diskussion hierzu. Also wie hätte man den Auslöser verhindern können? Gab es da irgendwelche bestimmten Triggerpunkte der einzelnen Personen, die irgendwie angezielt wurden. Und das andere ist, gut, ein Konflikt ist passiert, ist auch in Ordnung. Der Auslöser war unausweichlich. Wie hätte man aber die Kommunikation im Laufe des Konflikts verbessern können? Also wie hätte ich dir besser entgegenkommen können, dass meine Kommunikation irgendwie offener wäre oder dass du dich mehr gewertschätzt gefühlt hättest? Und das sind auch Fragen, die man so stellen kann. Und hier auch wieder die andere Person in die Eigenverantwortung zu ziehen. Was hilft dir denn in so einem Konflikt? Damit man sich gegenseitig wieder zum Reflektieren anstößt. Und deswegen, glaube ich, auch ganz offen solche Fragen stellen. Das kann man dann auch gerne so debriefen nach so einem Konflikt. So, hey, jetzt mal ganz ehrlich, was hätte dir eigentlich gut getan? Oder was waren die Punkte, bei denen ich Sachen gesagt habe, die eher was bei dir ausgelöst haben, wie eine Wut oder Angst beispielsweise?
Ja, so der rote Faden hier ist offensichtlich Selbstreflexion und Kommunikation. Also immer wieder Dinge zu hinterfragen, Dinge zu analysieren und vielleicht auch Trigger zu identifizieren, damit man dann auch in Zukunft einfach diese Trigger ihnen ausweichen kann und anders reagieren kann mit einem anderen Muster, mit einem gesünderen Muster vielleicht oder produktiveren Muster. Und was würdest du sagen, sind die Voraussetzungen, dass eine Zusammenarbeit mit einem Mediator zum Beispiel erfolgreich wird?
Es müssen sich beide drauf oder alle drei oder alle Teilnehmenden müssen sich drauf einlassen. Und ich arbeite mit keinen Personen, die ich davon überzeugen muss, dass es Sinn macht. Ich verstehe natürlich, dass nach so einem Erstkontakt oder so es irgendwie menschlich stimmen muss und das muss man erst nochmal herausfinden, ob das dann auch miteinander passt. Aber es sollte da keiner drin sitzen, der oder die sich denkt, so ein Schmarrn, das brauche ich eigentlich nicht. Und ich glaube, so eine gewisse Offenheit, dass es Verbesserungspotenzial gibt, sollte zu sehen sein. Und von da an kann man eigentlich alles machen, dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege.
Und was tust du, wenn du Kundinnen hast, wo du einfach spürst, okay, da ist sehr viel Widerstand da?
Frage ich ganz offen, warum ist denn hier so viel Widerstand? Also auch hier wieder, ich glaube, da muss man auch ganz offen aufeinander zugehen und sagen, guck mal, ich merke hier irgendwie, lässt du dich gerade nicht so richtig drauf ein? Liegt es daran, dass es inhaltlich nicht so richtig dein Thema ist oder dass ich irgendwie, vielleicht mache ich irgendwie auch eine falsche Aufsetzung von den Fragen oder sowas? Und hier natürlich auch wieder, deswegen bin ich auch so davon überzeugt, dass es nicht irgendwie nur Workshops oder sowas braucht, weil man braucht eben diesen personalisierten Ansatz. Und jeder ist da auch anders und braucht eine andere Kommunikation oder generell eine Herangehensweise. Und da muss man sich auch drauf einstellen und da dann unterschiedliche Sachen ausprobieren. Und auch nochmal ganz wichtig, Tools, die mit an die Hand gegeben werden, vielleicht sind die ersten drei auch überhaupt nicht das Richtige. Aber das wird man erst herausfinden, indem man es halt mal ausprobiert hat. Mhm. Und da dann irgendwie eben wieder diese Offenheit sehen. Aber gleichzeitig, sobald die Offenheit besteht, ist ja, glaube ich, für jeden was zu holen.
Mhm. Okay, das sind gute Neuigkeiten für uns alle. Und jetzt haben wir natürlich so über das, vielleicht nicht Best-Case-Szenario, aber über ein positives Szenario gesprochen. Nehmen wir an, nichts hilft. Wann ziehe ich die Reißleine?
Ja, gute Frage. Es ist nämlich irgendwie immer die Frage, was ist die Grenze zwischen Zähne zusammenbeißen und durchkämpfen zu jetzt quäle ich mich und es macht überhaupt keinen Sinn mehr. Mhm. Ich habe über die letzten Jahre so 12 Punkte ausgearbeitet, die ich als sehr wichtig in so einer Co-Founder-Beziehung erkenne. Und das ist von Willingness to Learn, also entwickeln sich alle Beteiligten weiter, bis hin zu irgendwie den Managementfähigkeiten, Complementary Skills, also gibt es da eine Kompatibilität zu den Fähigkeiten der unterschiedlichen Founder. Und ein Punkt, den ich hierbei jetzt mal hervorheben würde, ist Vertrauen. Und Vertrauen lässt sich in zwei Bereiche teilen. Mhm. Ist einerseits vertraue ich in die Intention der anderen Person. Und da geht es wirklich darum, also kann ich mir sicher sein, dass eigentlich nur gute Intentionen bei den Handlungen bedacht sind und will die Person mir irgendwie was Böses zwischenmenschlich. So, das ist der eine Aspekt. Mhm. Und der andere Aspekt des Vertrauens ist das Vertrauen in die Fähigkeiten der anderen Person. Also wenn bei meinem Co-Founder irgendwie HR liegt, bin ich mir sicher, dass er das auch ordentlich ausführen wird. Oder werde ich da immer dazwischen funken müssen und sicherstellen, dass es auch alles so durchgeführt wird, wie wir das angedacht hatten. Mhm. Und wenn einer dieser zwei Punkte nicht so richtig bestehen, ist das natürlich auch zunächst in Ordnung, aber man muss herausfinden, was brauchen wir, damit wir dieses Vertrauen in dem Bereich aufbauen können. Und da kann man sich dann auch klare Punkte setzen. So stelle ich mir das vor. Das ist meine Erwartungshaltung. Und das kann man dann auch mit dem Gegenüber besprechen. So, ich merke, dass hier gerade das Vertrauen in dem Bereich fehlt. Und so stelle ich mir das vor, wenn es irgendwie wieder aufgebaut ist. Und dann setzt man sich dafür auch eine Deadline und sagt, hey, lass uns das gerne nochmal in 3 Monaten besprechen, schauen, inwieweit wir diese Ziele erreicht haben. Und wenn man dann diesen Punkt der Deadline erreicht hat, schaut man sich die Ziele an, kann nochmal durchdiskutieren, warum wurden manche Sachen nicht erreicht. Und dann schaut man, ob es dann noch Sinn macht, zusammenzubleiben. Mhm. Und ich glaube, das muss man sich dann auch eingestehen können. Und das ist dann auch in Ordnung, weil manche Co-Founder oder Co-Founding-Teams kommen ja wirklich in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion zusammen über unterschiedliche Accelerator-Programme oder sowas. Und manchmal passt super und manchmal eben nicht. Und da ist es dann wichtig, aber eher von dieser emotionalen Schiene wegzukommen und zu sagen, jetzt mal ganz klar und einfach auf den Tisch gelegt, was brauchen wir, um zum Beispiel in diesem Vertrauen sicherer zu werden? Und bis wann wollen wir das erreicht haben? Und was machen wir, wenn wir diese Deadline nicht einhalten können? Damit man einfach greifbare Ziele hat, anhand dessen man dann auch festmachen kann, ob das Sinn macht, weiter zusammenzuarbeiten.
Und die Reißleine zu ziehen, würdest du dann gleich nach dem ersten Mal, wenn diese Deadline erreicht ist und das Vertrauen trotzdem noch nicht aufgebaut ist, ziehen?
Also ich würde da, wie gesagt, im Diskurs bleiben, wenn man sagt, irgendwie gewisse Sachen wurden nicht eingehalten wegen A, B und C und da auch beide aligned sind, warum das greifbar ist, dass das nicht umgesetzt wurde. Und wenn nicht, dann ja, dann macht es wahrscheinlich einfach keinen Sinn mehr. Mhm. Und da dann auch ganz klar sagen, okay, wir hatten uns darauf geeinigt, dass diese Ziele realistisch sind oder sinnvoll sind. Jetzt haben wir die Deadline erreicht. Da muss es irgendeinen Grund geben, dass wir das immer noch nicht geschafft haben. Und dann muss das auch in Ordnung sein.
Zum Schluss, damit wir mit etwas Positivem abschließen können, könntest du 3 Key Takeaways zusammenfassen?
Ja klar, ich kann mir vorstellen, dass du denkst, dass hier natürlich wieder die Reflexion im Vordergrund steht. Und ehrlicherweise, ja, der erste Punkt ist die Brücke zur Reflexion schaffen. Also wie gesagt, ich glaube, dass die Reflexion die treibende Kraft für Fortschritt ist. Man nimmt die eigene Meinung einfach am meisten ernst. Und deswegen hilft es, erstmal auf sich selber zu schauen und dann zu gucken, wie kommuniziere ich meinem Gegenüber das und wie machen wir von da aus weiter. Dann
zeige ich ihn auf sich selbst.
Mhm. So, genau. Das Zweite ist eben, ob man jetzt in einem Konflikt ist oder nicht. Die Arbeit muss ständig passieren. Die Founder wissen selber, wie wahnsinnig dynamisch dieses Umfeld ist. Und man verändert und entwickelt ja auch andere Fähigkeiten weiter. Warum also nicht auch diesen Bereich? Deswegen das Ganze in diesen Alltag einbauen, diese Arbeit, die man hier eben leisten soll. Und das Dritte ist, ich denke, dass externe Hilfe sehr hilfreich ist. Nicht-Betroffene können objektiver sein, sie können einem eine andere Sichtweise auf all das zeigen und dementsprechend würde ich das auch als dritten Punkt nennen, externe Hilfe.
Ja, mit diesen drei Key-Learnings sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ariella, vielen Dank für deine Insights und Tipps.
Danke dir, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Dank dir wissen wir jetzt, wie wir Konflikte unter Co-Foundern vermeiden bzw. bewältigen können und wir wissen, in welchen Situationen nur noch die Reißleine die passende Lösung ist. Danke auch an euch, liebe Zuhörende. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Besser Gründen.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.